Sebastian Silber und das Meer. Weit gedacht ist mir nicht weit genug. In der heutigen Folge geht es um männliche Vielfalt. Oder der Mann von heute im Hier und Jetzt. Es geht um Männer und ihre Männlichkeit. Also nicht nur spannend für Männer, sondern ganz bestimmt auch für Frauen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, so schreibt mir doch einen Kommentar. Mein Gesprächspartner, ebenfalls Coach und guter Freund, ist Sascha Wagner. Hallo Sascha, grüße dich.
Hallo Sebastian. Cut!
Ja, du darfst doch lachen, kein Cut machen überhaupt, wir gehen hier ganz straight rein.
Okay.
Hallo Sebastian. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was du machst, weil wir sind uns nicht ganz unähnlich.
Ja, Sebastian, wir haben schon sehr viele Parallelen. Also, mein Name ist Sascha Wagner und bin Familiencoach, Paarcoach. Ich bin in diese Coaching-Szene hineingekommen aus meinem beruflichen Umfeld als Kinderkrankenpfleger und Schulsozialarbeiter. Mhm. Daraus entwickle ich immer mehr neue zukünftige Projekte wie Inception of Manhood. Darin geht es um junge Männer, Jugendliche, die zum Mann initiiert werden. Ich sage das in Anführungszeichen. Mhm. In Begleitung ihrer Väter, weil ich da einen sehr großen Bedarf sehe, gerade in der Arbeit zwischen Vätern und ihren Söhnen. Mhm. Da sehe ich einen ganz großen, starken Bedarf.
Ja, genau. Das ist auch ein guter Ansatz und passt natürlich super zu unserem Thema. Ich würde mal sagen, im weitesten Sinne die Vielfalt des Mannes oder die Position des Mannes oder was macht die neue Männlichkeit aus?
Genau.
Sehr spannend und da freue ich mich ganz besonders, dass du da bist, weil wir uns da schon sehr oft drüber unterhalten haben. Und gut, ich bin jetzt weniger im Familiencoaching drin, ich mache eher Life- und Love-Coaching und halt auch Business-Mentoring. Also das heißt, ich komme dann doch eher von der Industrieseite, Führungskräfte-Coaching und so weiter. Aber ich finde es spannend, weil mein Weg war ja ins Private rein und Menschen zu begleiten aus ihrem privaten Kontext raus, fand ich dann nochmal komplett anders als aus dem beruflichen Kontext.
Es ist ein ganz großer Unterschied im sozialen Bereich einfach. Also da komme ich ja letztendlich her.
Ja.
Sie schon bereit, sowieso in ihrem sozialen Kontexten zu sehen, in ihren Bedürfnissen und sie dann letztendlich dann weiterhin zu begleiten in ihren Familienstrukturen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz natürlich als aus dem Business. Wobei ich von dir natürlich sehr profitiere, da du auch einfach diese Business-Sicht mit hineinbringst. Mhm. Und da sind wir ja in einem guten Austausch, seitdem ich dich letztendlich kenne. Wir haben uns ja bei einer Sharing-Gruppe kennengelernt und auch dann später in einer weiterführenden Männergruppe. Also von daher, da profitieren wir ganz stark voneinander.
Ja. Was ja auch spannend ist, ich meine, da können wir vielleicht direkt auch ins Thema einsteigen. Mein Vater ist gestorben, als ich 16 war. Aber ich habe eigentlich meine Männlichkeit an meiner Mutter entwickelt. Also praktisch an der Reaktion meiner Mutter. Weißt du, was ich meine?
Mhm,
ja. Also ich sag mal, eigentlich habe ich Männlichkeit aus mir raus entwickelt, was ja eigentlich prinzipiell mal gut ist, aber halt erfahren an einer Frau. So, ja. Also ich bin praktisch immer in einem Spannungsfeld gewesen zwischen meinem Äußern und ihrer Reaktion darauf. Ich glaube, ich bin ein ganz starker Taktiker, was Frauen anbetrifft. Ich habe ein ganz gutes Gespür, wie Frauen empfinden und wie ich auf Frauen reagiere. Aber auch durch dieses Verhältnis von meiner Mutter. Ich glaube, ich wäre ja wesentlich weniger taktisch, wenn ich mich an meinem Vater orientieren hätte können damals, weil ich ihn einfach nur nachempfunden hätte.
Ich finde es schwierig, wenn man seine Männlichkeit letztendlich über das Weibliche definiert. Also wir definieren das Männliche über unsere Mütter. Da geht es ja auch um die Emanzipation von der Mutter, sprich, dass man letztendlich auch immer mehr eigenständig wird und aus dieser Obhut der Mutter letztendlich herauskommt. Mhm. Das ist ein ganz stark männlicher Anteil, der wichtig ist.
Naja, und dann geht's ja weiter in die Beziehung rein.
Und dann geht's in die Beziehung, wobei wir da häufig...
Man erfährt sich halt an den Partnerinnen dann letztendlich.
Man erfährt sich an den Partnerinnen, wobei die Partnerin letztendlich für mich in der Regel eigentlich ein Spiegelbild der eigenen Eltern oder des eigenen Beziehungsfeldes ist. Weil wir erfahren Beziehungen letztendlich als erstes mal über unsere Eltern. Hm. Als allererstes über die Mutter und dann später über den Vater. Und das spiegelt sich in unseren Beziehungen wider. Und unser männliches Sein, was unseren nicht präsenten Vater angeht, da fehlt uns ja die Orientierungsrolle. Du hast es sehr treffend gesagt, dass dein Vater ja nicht da war. Mhm. Letztendlich musstest du deine Männlichkeit selber entwickeln.
Ja.
Ging mir letztendlich ganz genauso.
Ja, ja.
Und da wäre es natürlich vorteilhaft, wenn wir eine Identifikationsfigur in unserem Vater hätten.
Ja, nicht nur Identifikation, ich finde auch Grenzen, ja. Also ich habe ja meine männlichen Grenzen, ja, also wenn ich irgendwas überschritten habe in meinem männlichen Tun, dann habe ich das erfahren, weil meine Mutter gesagt hat, hey, das geht gar nicht, das ist jetzt respektlos. Aber interessant wäre ja tatsächlich gewesen, wenn ein Vater mir diese Grenze aufgezeigt hätte, ja. Das ist nochmal anders, glaube ich, als wie wenn es von einer Mutter oder einer Frau letztendlich kommt.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch da auch erstmal egal, inwieweit ich mit meinem Vater konform gehe oder nicht. Also wenn ich meine Grenzen erfahre, dann kann ich mich auch dementsprechend positionieren. Da positioniere ich mich zuerst einmal gegenüber dem Alpha-Tier. Das empfinde ich als wichtig. Und egal, ob mein Vater jetzt toxische männliche Qualitäten hat oder wirklich wunderbare Qualitäten hat, ich kann mich daran orientieren, ob ich mich dagegen positioniere oder dafür positioniere. Aber es ist eine Position in Bezug auf einen Mann. Und er ist der erste Mann in meinem Leben, ja. Mein Vater.
Interessant ist ja auch, man kriegt es ja immer wieder mit, dass Männer ja auch ein Nein nicht akzeptieren einer Frau. Ja? Also wenn sie anbaggern oder irgendwie übergriffig werden, gehen sie ja gern mal über das Nein drüber. Ja?
Ja.
Also entweder, weil sie sagen, naja, Nein ist eh nicht so gemein bei den Frauen, das gibt es ja auch. Aber wenn es dann wirklich mal übergriffig ist, ist es ja auch ein Nein und müsste so akzeptiert werden. Interessanterweise fehlt da wahrscheinlich der männliche Part, der wirklich auch gesagt hat, hey, hier ist eine Schwelle, die überschreitest du nicht. Und das sage ich dir jetzt von Mann zu Mann.
Genau.
Ja, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Position ist und auch ein anderes, wenn man jetzt mal vom Resonanzprinzip ausgeht, eine andere empathische Aussage. Das ist nochmal völlig anders, als wenn eine Frau sagt, hey, nein, und übrigens, das Überschreiten ist übergriffig.
Ja. Ja, ja, ganz genau. Also die Erfahrungen, die wir letztendlich über unseren Vater sammeln können, sind eigentlich sehr prägend.
Weißt du, was krass ist? Wenn ich im Club bin und mich umarmen Männer, ja, also wenn sie mich einfach begrüßen, weiß ich ganz genau, ob die einen präsenten Vater hatten oder nicht.
Ja. Ja.
Das ist unglaublich. Also ich spüre diese Sehnsucht der Männer nach einem starken Vater, die ist einfach unglaublich, ja. Und ist dann auch interessant, ich werde dann auch sehr viel angesprochen und dann fragen sie mich auch. Und ich merke dann, je mehr sie mich fragen und je neugieriger sie sind mir gegenüber, desto mehr hat auch die Vaterrolle gefehlt. Also sie suchen sich's dann einfach auf anderem Wege. Also brauchen wir ein Stück weit sowas wie Mentoren, Vorbilder im Außen oder vielleicht auch Ersatzväter?
Interessanter Gedanke. Was wir als Mann uns wünschen, ist natürlich der Vater. Den guten Kontakt zum Vater, der uns betrachtet. Und wenn ich meinem Vater sage, schau, was habe ich hier gemacht? Ja, und mein Vater im besten Falle sagt, hey, super, das hast du toll gemacht. Ja, das ist eigentlich so ein Kernbild. Das können wir uns natürlich teilweise jetzt gar nicht mehr geben. Mein Vater ist gestorben und wie kann ich mir das heute letztendlich noch geben? Dafür habe ich zum Beispiel diese Männergruppe gegründet, wo wir uns gegenseitig wunderbar stärken können und uns letztendlich diese männliche Kraft gegenüberkommen. Also ich empfehle Männern, sich zu verbinden und auch in dieser Authentizität und Wahrhaftigkeit gegenüberzutreten und zu sagen, hier ist mein Gegenüber letztendlich irgendwo auf eine Art und Weise ein Ersatz für meinen Vater. Ja? Weil ich mir wünsche, hey, ich wünsche mir Anerkennung von meinen Freunden, meinen Kumpels, von Männern. Ja? Weil es ist ein Unterschied, ob Frauen mich anerkennen oder ob mich Männer anerkennen.
Und definitiv,
ich habe inzwischen festgestellt, wenn ein Mann mich wertschätzt, das hat eine ganz urkräftige Qualität. Ja? Da ist was hier, hey, der Kerl sieht mich als Mann.
Ja. Ja? Spannend fand ich auch, also ich bin ja auch in der Männergruppe, dass eigentlich die Vielfalt der Männer letztendlich ausschlaggebend war für eine Stärkung. Also ich habe praktisch von jedem immer irgendwas bekommen. Es war nicht ein Mann, wo ich gesagt habe, dem vertraue ich und da höre ich gern zu und das ist irgendwie wie ein Mentor oder wie ein Vorbild, sondern ich habe mir praktisch von jedem Mann irgendwie so ein kleines Puzzleteil genommen und habe mich damit identifiziert oder habe mich dadurch auch stärken oder boosten lassen. Teilweise war es auch der Schwächere dann oder der vermeintlich Schwächere, der mir gezeigt hat, du kannst einfach so sein, wie du bist gerade, dir geht's nicht gut und ich leide gerade mit oder so. Ja, das ist ja auch männlich sein, wenn ich quasi ihn verstehe in dem Moment. Oder er mich versteht.
Wir gehen in Resonanz und das ist das Wunderbare. Ja, also Anteile, die in uns letztendlich vielleicht sogar noch brach liegen oder nicht richtig zur Wirkung kommen, die kann ich letztendlich in einem anderen Mann, der diese Stärke vielleicht mehr vertritt, ja, kann ich sehen und daran kann ich wachsen. Ja. Und da gehe ich in Resonanz und das ist das Stärkende, was in so Männerumfeldern letztendlich auch stattfindet. Mhm. Ich kann unter 30 Männern sein und in jedem Mann kann ich mich wiederfinden in irgendeinem Aspekt. Mhm. Und das ist wunderbar. Je mehr man sich damit umgibt, umso stärker kann man auch seine eigenen Anteile wieder so in die Kraft führen.
Ein spannendes Thema finde ich auch, also wenn ich irgendwie Freundinnen von mir frage, was sie für einen Mann suchen, dann heißt es auf jeden Fall immer keinen netten. Ja. Und die Frage ist ja, was beinhaltet nett? Ja, nett ist ja tatsächlich schon so ein bisschen Mann, der in einer Anpassung sich befindet, der ganz stark auch auf Frauen eingeht, der sehr viel nachfragt, sehr wohlwollend ist, ja. Und komischerweise, da gibt's irgendein Aber bei den Frauen. Die empfinden das irgendwie als unsexy, als undynamisch. Wie würdest denn du das beurteilen? Weil da müssten wir Männer, glaube ich, auch uns nochmal neu definieren.
Sehe ich auch so, dass einfach ein ganz anderes Standing stattfindet. Sprich, was bedeutet denn ein Bad Guy? Ein Bad Guy bedeutet ja, dass er eigentlich weiß, was er will. Und das tut er auch verkörpern. Und das gibt Frauen, denke ich mal, einfach eine gewisse Sicherheit. Mhm. Okay, da ist einer, der weiß, was er will, der will mich, für was auch immer. Und da muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Man kann sich fallen lassen da drin. Man kann sich dem hingeben oder man kann sich klar dagegen positionieren. Aber es gibt mir das Gefühl, okay, ich kann eine Entscheidung treffen.
Aber ist es nur das Wissen, was ich will, oder ist es schon eigentlich eine Dominanz auch gegenüber der Frau?
Es ist eine Dominanz, aber gehen wir von dem Umkehrschluss aus, okay, was machst du denn mit einem Menschen, der eigentlich nicht weiß, was er will? Sprich, jemand, der sich zum Beispiel vorsichtig verhält, der sich unsicher verhält. Was fängst du mit so einem Mann an? Mhm. Und dann gehe ich zu mir zurück, okay, meint er denn jetzt mich? Oder wen meint er denn eigentlich? Ja, man ist, denke ich, selber in der Unsicherheit. Also wenn mir eine Frau entgegenkommt, die selbstbewusst auftritt, dann kann ich was mit anfangen. Das finde ich auch sexy, ja. Wenn mich eine Frau anspricht und ich will das. Und dann kann ich mich klar positionieren, will ich das auch oder will ich das nicht?
Spannend ist ja auch das Thema Sexualität in dem Zusammenhang. Ja. Also die Männer sind ja doch sehr sexuell getrieben oder vielleicht auch mehr als Frauen, ich weiß es nicht. Da scheiden sich ja die Geister ein bisschen. Beziehungsweise sie lebensoffensiver und selbstverständlicher. Auch geschichtlich bedingt. Viele gehen ja dann fremd oder gehen halt in Puff oder sonst wohin. Auf jeden Fall, sie holen sich's ja einfach. Ja. Wäre das ein Impuls des Mannes zu sagen, lass uns hier bitte offen bleiben? Also ist es die Verantwortung vielleicht sogar vom Mann, den Schritt zu gehen oder das zu kommunizieren? Nee, wir können sie rausschneiden, ist kein Thema. Ich kann hier schnipseln.
Wichtig ist auf jeden Fall die Offenheit. Ich habe die Aufgabe, wenn ich in eine verbindliche Beziehung eintrete, egal wie sie gestaltet ist, ist es eigentlich meine Aufgabe, mich selber so offen zu gestalten, wie es ist. Also wahrhaftig einfach zu sein. Mhm. Und das muss ich gegenüber letztendlich meinem Partner ganz klar kommunizieren können. Wenn ich das nicht klar kommuniziere, verwende ich schon mal sehr viel Energie, diese Unwahrhaftigkeit auf eine gewisse Art und Weise aufzubereiten. Sprich, wenn ich fremd gehe, dann muss ich unheimlich viel Sorge dafür tragen. Ja, ich gehe mit meinen inneren Ängsten um. Hoffentlich werde ich nicht erwischt. Ich muss ein Lügenkonstrukt vielleicht etablieren. Das sind alles Sachen, die von meiner Partnerschaft letztendlich weggehen als Energieträger. Mhm. Und ich finde, wenn ich mich schon dazu committe, in eine Partnerschaft reinzugehen, dann ist es auch meine Aufgabe, meine Kraft dafür herzuhalten. Sprich, ja, wenn ich ein Bedürfnis habe, dann muss ich das wahrhaftig kommunizieren können. Mhm. Jetzt ist natürlich die andere Sache, das muss nicht der Mann nur machen. Letztendlich haben Frauen in dem Bezug ähnliche Bedürfnisse. Vielleicht haben sie kein erfülltes Sexualleben. Ihnen fehlt einfach etwas und dann brauchen sie neue Impulse. Und dann ist es aber auch die Aufgabe der Frau, letztendlich das klar mit dem Mann zu kommunizieren. Mhm. Das wird natürlich auf kontroverse Diskussionen hinauslaufen, aber das ist eine Kommunikation, die dann für die Partnerschaft ist, nicht gegen eine Partnerschaft gerichtet. Mhm. Ja? Weil das Bedürfnis ist doch da, es ist doch real. Ja, ich habe das Bedürfnis nach mehr Nähe, nach mehr Sexualität. Ich möchte vielleicht wirklich eine neue Frau kennenlernen oder so. Und dann muss ich das klar mit meinem Partner besprechen.
Ich glaube einfach, der Mann trennt halt ganz stark noch Sexualität von seiner Persönlichkeit, von seinen Emotionen und so weiter. Er kann ja auch wirklich komplett emotionslos vögeln, sage ich jetzt mal. Ja. Da hat ja schon alleine Frau ein Problem mit. Oder eher ein Problem mit, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich überlege nur, gibt's vielleicht oder könnte der Mann sich vielleicht auch in seiner Sexualität wandeln oder in seinem Verständnis, wie er trennt? Vielleicht sollte er mehr verbinden, Emotion und Sexualität. Vielleicht wäre das ein Lernprozess des modernen Mannes.
Ein Lernprozess auf jeden Fall, was seine Emotionen angeht. Also was sind seine Bedürfnisse und mit was ist er eigentlich in Verbindung? Warum will er eigentlich letztendlich eine sexuelle Verbindung? Mhm. Also dafür eine Bewusstheit schaffen. Ja. Sprich, will er letztendlich ein Objekt haben zur Befriedigung oder will er wirklich in eine authentische Begegnung gehen mit einem?
Ich meine, eigentlich kann er ja beides, ne? Also wenn man es mal genau nimmt, ist der Mann ja von der Flexibilität, wenn man es genau betrachtet, sogar. Also ich verallgemeine jetzt immer, ne? Es gibt ja immer Ausnahmen, aber im Allgemeinen kann er trennen, er kann es aber auch zusammenführen. Ich glaube, also in Beziehungen bringt das ja auch zusammen. Also Emotionen und Sexualität ist ja nicht so schwer zusammenzuführen, wenn's dann mal passt, sage ich jetzt mal.
Ja, also diese Differenzierungsmöglichkeit sehe ich bei Frauen genauso. Die haben auch die Möglichkeiten, sie gönnen sich nur. Aber das hat auch mit dem Aufbau unserer Sexualität schon seit dem Jugendalter zu tun. Mhm. Wir Männer holen uns einen runter, wir haben da ein gewisses Handling und haben damit natürlich schon einen ganz anderen Zugang zu unserem Körper. Also wir gehen zum Pinkeln und nehmen unseren Schwanz in die Hand. Ja, wir haben einen ganz anderen Bezug zu unserem Geschlechtsorgan, wie zum Beispiel Frauen, die sich vielleicht gar nicht berühren müssen da unten. Dafür gibt es sogar separate Kurse, wo Frauen kennenlernen, wer sind sie denn geschlechtlich eigentlich? Mhm. Und alleine das macht schon einen gewaltigen Unterschied. Und deswegen können wir uns auch besser differenzieren zu Gefühlen und letztendlich dem, was ich mir Gutes tun lassen kann. Aber es ist dann eine Lustbefriedigung. Sprich, es hat wenig was mit meinem Gegenüber zu tun. Und dann ist die Frage, tue ich mein Gegenüber, meine Partnerin als Objekt benutzen? Oder gehe ich in eine wirklich authentische Begegnung mit jemand anderen? Und da sehe ich als Mann inzwischen immer mehr einen Fokus, sich dessen bewusst zu werden. Was benutze ich? Benutze ich meinen Partner für meine Lustbefriedigung oder will ich eine Begegnung mit meiner Partnerin haben? Mhm. Wenn ich das klar definieren kann und das auch klar gegenüber meiner Partnerin kommunizieren kann, dann kann sie die Entscheidung treffen, ja, will ich mich darauf einlassen? Will ich mich als Objekt benutzen lassen? Oder will ich wirklich mit diesem Mann gerade in Verbindung gehen? Und sie hat genauso die Entscheidungsfreiheit, okay, will ich den anderen jetzt gerade benutzen? Mhm. Oder will ich in Begegnung gehen? Ja, und dafür aber eine Bewusstheit. Und da sehe ich wirklich eine Zukunft drin, wo ich uns Männer ganz stark in den Fokus ziehen möchte. Okay, unsere Sexualität, die wir mal als Jugendliche kennengelernt haben, hat nichts mit dem zu tun, wo ich mich gerade befinde. Mhm. Sondern das war damals reine Lustbefriedigung, weil da ist es klar, in der Pubertät habe ich einen 800-prozentigen Steigerung von Testosteron im Körper. Das macht alleine schon was mit mir. Mhm. Da kommt eine ganz große Triebgesteuertheit her. Und die senkt sich auch erst mit 25 dann so langsam wieder ab, mhm, auf ein gewisses Niveau. Alleine das macht schon einen Unterschied. Einfach, mhm, zu betrachten hier, hey, ich bin jemand ganz anderes als mit, aber da habe ich es gelernt. Mhm. Da habe ich gelernt, mit Sexualität umzugehen, indem ich mir einen runtergeholt habe.
Mhm. Ja, lass uns mal über was ganz was anderes reden, und zwar über Übermännlichkeit, Hypermännlichkeit oder Patriarchat, toxische Maskulinität. Ist doch sehr spannend, dass in unserer Zeit es einen Trump gibt und einen Dschihad gibt. Also ich meine, das sind jetzt zwei Kontroverse, die
gar nicht so unterschiedlich
aber die gar nicht so unterschiedlich sind. Sie sind extremst männlich geprägt, sie sind extrem toxisch, sie sind abartig in ihrer Ausprägung. Und ich finde es schon bezeichnend, weil ich sag mal, der Mann hat sich ja schon verändert. Ja, klar steht noch eine Emanzipation aus, aber ich sag mal, wir sind ja komplett anders als in den 60er, 70er, 80ern. Ja, das heißt, die Männlichkeit, es ist weicher geworden. Auch ein Obama ist ein gutes Beispiel für sehr weichen Führungsstil, sage ich jetzt mal. Und dann kommt so ein Hammer danach, ja, so ein Trump, der erstmal irgendwie hier mit dem Zepter kommt und meint irgendwie die Männlichkeit, den Schwanz persönlich gefressen zu haben. Wie kann sowas sein? Also ich zerbreche da tatsächlich auch selber ein bisschen dran und verliere den Glauben, auch am Dschihad zum Beispiel, ja, wo ja nur männliche oder hauptsächlich männliche Krieger in den Krieg ziehen und irgendwie brutalst und grausamst irgendwie töten. Was hat es zu bedeuten? Warum kriegen wir unser Mannsein, unsere Aggressivität, unsere Brutalität nicht in den Griff?
Naja, ich bezeichne das ja als Narzissmus. Wir haben einfach Angst. Das ist so, die wir uns einfach nicht anschauen. Selbst ein Donald Trump, also warum muss er da so den großen Polterer raushängen lassen oder der Dschihad, die letztendlich alles versuchen, auf ihre Art und Weise zu konform zu machen. Mhm. Also letztendlich machen Trump und der Dschihad nicht wirklich was anderes. Die bomben sich gegenseitig zu und versuchen, alles unter Kontrolle zu bringen, mhm, ja, nach ihren Maßstäben. Und diese Maßstäbe entsprechen einfach einem ganz starken Mangel heraus. Sprich, sie haben Angst, irgendwas zu verlieren.
Ja.
Ihre weiße Übermacht auf der einen Seite, wenn sie die Religion hervorheben, genau das ist es ja.
Gut, es ist jetzt die Ursache so, oder warum, genau, warum tun die das? Aber ich sage jetzt mal, dass ein Mann seine Männlichkeit so extrem ausspielt, ja. Also das ist ja im Prinzip die Potenzierung von Aggressivität, von Macht auch letztendlich. Genau. Gut, klar, der Mann hat natürlich jetzt mal rein körperlich betrachtet auch die Möglichkeiten. Er ist halt einfach auch mal stärker. Und ein Krieger, der in den Krieg zieht, der hat natürlich mehr Power als jetzt ein Heer von Frauen. Mhm. Das ist gar kein Zweifel. Aber warum muss er in unserer heutigen Zeit noch dieses Potenzial so extrem ausschöpfen, wo er doch alle Möglichkeiten hat, wo er entwickelt ist, wo er Bildung erfahren hat, wo er Dualität kennengelernt hat, wo wir Netzwerken so in sozialen Medien unterwegs sind und so weiter. Also wir sind ja entwickelter eigentlich als vor 20, 30 Jahren noch. Ja, wir haben ja ein höheres Bewusstsein, rein theoretisch. Aber dann ist der Missbrauch, der Machtmissbrauch des Mannes eigentlich nach wie vor ungehalten, wenn nicht sogar stärker wie früher noch.
Also ich würde es als schlimmer bezeichnen, letztendlich, wenn ich mir das ansehe, auch in der Umweltdebatte und all diesen Themen, ja, wo wir letztendlich ja wie kleine Kinder reagieren, mhm, und alles kaputtschlagen müssen, was uns in den Weg kommt, ja, weil wir irgendwas haben wollen. Wir sind ja in einem fürchterlichen Mangel. Und das kannst du von der kleinsten Beziehung bis hoch zu Donald Trump, da ist ein ganz starker Mangel dahinter. Mhm. Und dass er die Machtmittel oder dass wir Machtmittel auspacken als Männer, ja, wir sind verunsichert. Ja. Mhm. Und wenn jemand verunsichert und Angst hat, ja, dann packt er die Axt aus und haut erstmal alles klein, was ihm gefährlich werden könnte. Mhm. Und dann nutzt er natürlich die Möglichkeit und Macht, die er eben mal nun hat. Ein Präsident hat natürlich mehr Möglichkeiten in dem Bezug, aber das geht bis in den kleinsten Rahmen.
Naja, ich wollte gerade sagen, wenn du dann Köln nimmst, die Vergewaltigung da an Silvester, das ist ja im Prinzip, das ist der kleine Mann.
Ja? Das ist der kleine Mann.
Der und kleine, toxische Mann.
Genau, der kleine, toxische Mann.
Da einen Aufstand probt. Ja.
Und nur im Mangel.
Aber ist das vielleicht sogar ein Stück weit eine Verzweiflung des Mannes? Also ist da... Was kommt der Mann vielleicht auch an seine Grenze und spürt es? Also ich habe das bei Trump so ein bisschen das Gefühl, er spürt eigentlich, dass er im Hintertreffen ist, also gegenüber auch Frauen teilweise oder überhaupt auch intelligenten Männern gegenüber und spielt dann seine Männlichkeit nochmal extrem eins obendrauf mehr aus.
Ja, aber das machen wir. Das machen wir letztendlich in jedem Gespräch. Das ist
praktisch die Macht des Stärkeren halt.
Das ist einfach die Macht des Stärkeren. Also ich will hier einfach das Alpha-Tierchen sein und hey, hier nehme ich meine Mittel. Ja. Und natürlich, wenn jemand verbal nicht wirklich so weiter fortgeschritten ist, der fühlt sich zum Beispiel jemanden wahnsinnig stark unterlegen, wenn einer ihm verbal einfach in die Bredouille fährt. Mhm. Ja, also Donald Trump ist jetzt für mich ja jetzt nicht unbedingt ein Paradebeispiel für Kommunikationsfähigkeit, sondern er benutzt immer wieder dieselben Schlagwörter in der einfachsten Struktur, die es gibt, die letztendlich auch immer polarisieren und das ist sein Machtmittel letztendlich.
Okay, aber was haben wir als modernere Männer, neuere Männer, bessere Männer, was haben wir für Möglichkeiten, sag ich mal, unser eigenes Geschlecht irgendwie zu bannen?
Das ist natürlich die große Herausforderung.
Weil das wäre natürlich mal spannend zu sagen, wir haben ja als Mann eigentlich die Verantwortung, nicht die Frau, die sich dagegen stellt, weiß, und irgendwie guckt, dass sie dann dagegen wettert, sondern eigentlich haben wir als Männer, die tatsächlich weiter sind, die Verantwortung, die halt da echt noch in alten Machtstrukturen hängen, irgendwo zur Raison zu bringen.
Also was letztendlich kannst du jeden immer nur daran jemanden in den Bann ziehen, wenn er erfährt, was für ein Profit er davon hat. Mhm. Sprich, wir können andere Männer, die letztendlich so toxische männliche Form leben, letztendlich nur davon überzeugen, okay, es gibt größeren Profit als du mit deinen Bedürfnissen, die du als unbefriedigt ansiehst.
Mhm. Ja? Ich finde ja spannend in der Wirtschaft, dass die männlichen Führungsstile ja tatsächlich überholt sind, beziehungsweise sie sind von der Effektivität am Ende.
Ja.
Also
ja.
Sie haben sich zu Tode effektiviert, ja, und sind immer besser geworden und besser und jetzt merken sie plötzlich, okay, jetzt tritt eine Stagnation ein, ja. Jetzt gibt's auch einen Dieselskandal, weil irgendwelche Topmanager halt gelogen haben, ja. Mhm. Also die Lüge hilft auch nicht mehr weiter und auch das drauf bestehen, dass es doch wahr ist, hilft nicht weiter. Früher hat es, also ich würde jetzt mal sagen, in den 80er Jahren, wenn da ein Topmanager gelogen hat, dann hat er zweimal noch gesagt, nee, das war so und dann war das aber auch okay. Ja. Heutzutage hast du halt eine ganz andere Demokratisierung und hast andere Informationen übers Netz. Das heißt, wir überführen ja auch ein Stück weit Männlichkeit. Ja.
Ja.
Wir überführen ein Stück weit auch Dominanz. Also insofern, die Männlichkeit ist tatsächlich auch ein Stück weit über soziale hat sich wahrscheinlich auch nochmal über soziale Medien verändert, könnte ich mir vorstellen. Weil einfach die Vergleichbarkeit und die Durchsichtigkeit nochmal anders ist als wie vor 20 Jahren.
Es ist alles nochmal schnelllebiger geworden. Also wir ziehen immer mehr aus kurzfristigen Entscheidungen Profit. Sprich, ich bekomme Aufmerksamkeit. Wenn ich in Facebook was rausposte, dann bekomme ich zum Beispiel ein direktes Feedback. Ja? Und viele, die sehr viel darüber profitieren, posten auch umso mehr. Und so geht es in allen vielen Bereichen auch. Und Donald Trump, der mit seinen Entscheidungen kurzfristig irgendwie was ermöglicht, aber langfristig ja gar nicht plant. Ja, was macht es denn langfristig mit uns? Ja, also was macht er mit seiner Flüchtlingskrise und sonstige Sachen? Damit holt er sich sehr, sehr schnell einen Profit. Er bekommt schnell Wähler. Ja, die finden das super, super geil alles. Ja, wählen ihn natürlich. Und das gibt ihm letztendlich eine Bestärkung. Wenn ihm diese Bestärkung genommen wird letztendlich, also die Wählerschaft zum Beispiel oder sowas, wenn er sieht, dass er mit seinem Verhalten letztendlich eigentlich keinen Profit für sich mehr herausziehen kann, dann würde er wahrscheinlich auch seine Meinung ändern. Also steckt den in ein Asylantenheim, ja, und lass den mal da ein Jahr lang drin verweilen, dann wird er merken, ja, das, was er da tut, hat eigentlich gar keine Berechtigung. Ja. Mhm. Und so geht es mit allen Themen, die diesem Narzissmusfeld entspringen, ja, unser Mangelentdenken, ja, dass wir langfristig eigentlich ganz anders da handeln müssen auch. Mhm. Also auch umweltpolitisch. Dieselskandal, wenn du den Dieselskandal ansprichst, ja, wenn man bedenkt, was das an Ressourcen gekostet hat, diese Lügen und dieses Aufarbeiten, was das an Milliarden verschlingt, letztendlich nur um dieser Lüge wieder zu entrinnen, ja, dann könnten wir das anders anwenden.
Ist Narzissmus ein männliches Phänomen?
Naja, es gibt einen weiblichen und männlichen
Narzissmus. Ja, aber ich frage jetzt mal eher, naja gut, ich würde jetzt mal die Tendenz eher bei den Männern vielleicht sehen, also oder sie werden da wirksamer vielleicht.
Sie sind
oder?
Da wirksamer. Männlicher Narzissmus ist in der Regel nach außen geprägt, da wird das Außenfeld ja benutzt. Mhm. Das wird beim weiblichen Narzissmus auch gemacht, aber es ist halt wesentlich defensiver. Mhm. Und der männliche Narzissmus ist ja davon stark geprägt, die Aufmerksamkeit auch zu erzielen. Ja, hier, ich bin der große Kerl. Ja, und ihr dürft mir als Jünger dienen. Ja, also letztendlich wird das Umfeld auf eine ganz andere Art und Weise benutzt. Der weibliche Narzissmus ist subtiler.
Ja. Was ich sehr spannend finde, Mann und Frau haben sich ja immer mehr von der Kirche abgewendet und die Kirche spielt ja immer weniger eine Rolle. Auf jeden Fall, interessanterweise ist der Mann gar nicht auf die Suche gegangen nach einer neuen Spiritualität, sondern teilweise oft einfach glaubenslos geblieben und die Frau hat sich tatsächlich mehr aufgemacht, auf die Suche nach spirituellen Wegen, nach neuen Wegen. Ja, es ist ein Stück weit vielleicht auch die Kirche mit seinen Ritualen zu ersetzen. Und das finde ich ja auch ganz interessant, dass eigentlich der Mann vielleicht auch seine ganz individuelle Spiritualität vielleicht nochmal neu entdecken müsste. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde, die Frauen machen das sehr authentisch, ja. Also wenn ich Frauen so, die sich da entwickeln in dem Bereich irgendwie zuhöre, dann denke ich irgendwie, ja gut, das passt total zu denen, ja. Aber irgendwie passt's ganz arg oft nicht zu mir als Mann. Weil ich irgendwie denke so, ja, das ist alles so schwäbi-schwäbi und mit, weißt du, auch ein bisschen klischee-mäßig natürlich, aber auch die Art und Weise, wie sie reden in den spirituellen Kreisen, wie sie zusammenkommen, wie sie irgendwelche Feste feiern und so weiter. Und irgendwie haben wir Männer eigentlich nicht eine eigene Form der Spiritualität entwickelt. Habe ich dich wieder kurz geschockt. Aber ist doch so, oder? Also ich finde diese Spirikreise, die sind ganz stark weiblich positioniert und du spürst diese Kraftfelder auch. Ja? Ich komme zur Tür rein und dann stehen irgendwie 10 Frauen da und 10 Frauen sind sich einig. Aber ich bin noch nie in einen Raum reingekommen, spirituell betrachtet, wo 10 Männer da standen und irgendwie war die Stimmung schon gleich irgendwie einig und stimmig.
Da sehe ich uns Männer letztendlich immer in diesen Schwanzvergleichen konstruiert. Das stimmt schon. Frauen können
eine. Aber es sind ja schon Männer, die jetzt tiefer gehen. Das ist, ich finde jetzt, dass wir uns Männer ja nicht auf der Schwanzebene begegnen, oder?
Naja, das ist ja auch nur ein Synonym dafür. Also ich sehe schon noch, dass wir uns immer noch positionieren. Selbst in unserer Männergruppe, selbst in authentischen Männerkreisen gibt es immer noch latent immer diese Energie, ich vergleiche mich mit dir. Sprich, ich bin irgendwie dieses eigenständige Wesen und ich bin was Besonderes hier. Auf der einen oder anderen Weise. Das kann.
Aber hat es verhindert es Spiritualität?
Das verhindert insoweit, weil ich mich immer erstmal in den Kontext mit jemand anderen setze. Das machen Frauen auch, aber auf eine andere Art und Weise, weil sie einfach, ich denke mal, einfach ein anderes Gespür für sich und ihren Körper besitzen. Sie sind schon mehr in diesem umsorgenden, sich versammelnden, kreisbildenden irgendwas. Und wir Männer sind immer in dieser Sonderrolle. Wir sind sozusagen immer in der Wacht. Ich kann mir das gut vorstellen. Ein Lagerfeuer, die Frauen, die in diesem archaischen Prinzip machen den Kochtopf und umsorgen alles, sind hier in etwas tätig. Und wir Männer stehen einsam im Busch und wachen über alles und halten den Raum dafür.
Aber das meine ich ja auch. Es entsteht keine Öffnung nach oben.
Weißt du, was ich meine?
Also keine Wachheit nach oben. Es ist irgendwie immer geerdet. Ja? Also wenn ich jetzt eine Männergruppe vergleiche mit einer Frauengruppe. Die Frauengruppen sind tatsächlich Spiri, ESO, bla bla bla. Und die Männergruppen, da kommst du rein und denkst irgendwie, ja, jeder kommt gerade von der Arbeit. Ja, es ist so, da ist eine unheimliche Erdung da. Ich meine, das ist ja auch schön. Ja, also ich mag das ja auch, wenn ich nicht in so ein Klimbim-Spiri-Rahmen reinkommen. Ja. Aber wo bleibt die Öffnung zum Spirituellen beim Mann? Wo erschafft er dafür einen Raum oder erzeugt quasi neue Spiritualität oder neue Rituale oder wie auch immer?
Also wenn sich ein Mann sicher fühlt auf eine gewisse Art und Weise, wenn er wirklich für seine Bedürfnisse Sorge getragen hat, dann öffnet er sich letztendlich vom Geist her schon für das Spirituelle. Mhm. Aber häufig ist erstmal eine Bestandsaufnahme. Wo befinde ich mich gerade und was könnte hier halt eventuell auf mich einwirken? Mhm. Das braucht er erstmal als Sicherheit und wenn er diese Sicherheit empfindet, dann öffnet er sich auch letztendlich für eine geistige Welt. Dann schaut er, okay, jetzt befinde ich mich hier in einem sicheren Kontext, jetzt kann ich mich mal auf eine Art spirituelle Reise machen. Bei dieser bei Inception ist es so, dass die Jungs auch für 2-3 Tage nachts raus müssen. Sprich, sie gehen wirklich in den Wald hinein, müssen sich einen Platz suchen, wo sie sich irgendwie aufhalten können und dann gehen sie durch ihre spirituelle Reise. Aber erst müssen sie für sich selber sorgen. Sprich, sie müssen genügend Essen beibringen, sie müssen sich gegen die Moskitos wappnen. Sie müssen erstmal für ihr Umfeld sorgen. Und dann, so langsam, wenn sie so das Gefühl haben, und ich kenne das von mir selber, wenn sie den Raum beobachtet haben, dann öffnen sie sich für etwas Größeres erst. Aber sie brauchen diese Sicherheit in sich. Und deswegen auch dieser Schwanzvergleich. Ja, mit wem habe ich hier gerade in dieser Runde zu tun? Der guckt heute grimmig, meine Güte. Und der andere, boah, meine Güte, ist das ein Würstchen. Das ist Positionieren, aber das ist erstmal der Abchecken des Raumes. Wo befinde ich mich hier eigentlich? Und da fällt es Frauen in der Regel leichter, miteinander in die Schwingung zu gehen und sprich, sich für einen spirituellen Raum zu öffnen. Wir Männer brauchen unglaublich viel Sicherheit, weil wir einfach erstmal die Gefahr nur wittern. Wir wittern erstmal überall Gefahr, in irgendeiner Art und Weise. Und für das müssen wir erst Sorge tragen. Und dann können wir uns öffnen. Auch in der Partnerschaft. Wir müssen diesen Raum öffnen können.
Also ich habe es jetzt nie so empfunden, ja, dass ich da tatsächlich erstmal Gefahr wieder, ich habe mir auch nicht im Schwanzvergleich komischerweise gesehen. Ich glaube, das ist so die Atmosphäre, vielleicht braucht ein, oder vielleicht ist der Mann nicht so atmosphärenabhängig, kann das sein? Weil eine Frau schafft ja wahnsinnig immer für einen Rahmen, ja. Die gucken ja immer, dass die Beleuchtung stimmt, dass irgendwelche Tücher rumhängen, dass irgendwie alles eine warme Atmosphäre hat, stellen Kerzen auf, ja. Eigentlich, da haben wir, mir kommt gerade, wir haben in der Männergruppe, wann haben wir denn da mal Kerzen angemacht? Also wirklich, das kam ja quasi nie vor, oder? Also im Winter
ganz
vielleicht
am Anfang,
mal irgendwie
ja, ganz
in der kalten Jahreszeit hat man mal ein Licht aufgestellt. Aber wenn du bei den Frauen reinkommst, ja, da ist ein Tablett, da sind 50 Kerzen drauf, ja, so. Also eigentlich ist das Normale, ja. Das heißt, sie sorgen doch viel mehr um Atmosphäre, um den Rahmen. Also sie sorgen sich um den Rahmen. Und wir Männer sind ja wahnsinnig pragmatisch. Mhm. Ja. Wir haben da einen Raum, da sind 4 hässliche Stühle drin, eine Neonleuchte oben. Gut, das habe ich ja damals angeregt, mach mal bitte andere Beleuchtung. Aber du hättest, glaube ich, auch noch das Neonlicht brennen lassen. Ja. Und wir hocken uns dahin wie im Knast, ja, und fangen an, irgendwie über spirituelle Themen uns zu unterhalten, ja. Also es ist ja schon spannend irgendwie. Da ist sowas fast schon Liebloses drin. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Ja, einfach was praktisch Veranlagtes.
Total.
Ja, also ich denke, weil
auch. Aber warum schaffen wir uns nicht Räume, die inspirieren? Warum machen wir es uns nicht mehr schön? Warum sorgen wir nicht für Atmosphäre? Sondern denken irgendwie Scheiß auf Atmosphäre. Es geht um Inhalt, ja. Knallharte Fakten. So, los geht's, ja.
Genau. Es muss praktisch Zahlen, Daten, Fakten sein.
Ja, genau.
Das stimmt schon. Ja, das stimmt, ja. Gut, das werde ich das nächste Mal machen.
Naja, es ist wirklich so. Ich glaube, wir haben da tatsächlich noch einen Lernprozess, wie wir Räume gestalten, wie wir Atmosphären gestalten, wie wir was einleiten auch. Ich glaube, wir sind auch im Einleiten nicht so gut.
Ja,
wir sind so friss oder stirb, ja. Heute ist das Thema Fremdgehen, so, wer ist schon mal, und dann geht's los, ja. Aber eigentlich sind wir nicht gut im Gestalten und Einführen.
Das stimmt. Aber das hängt vielleicht auch, aber ist letztendlich auch eine Qualität von uns. Sprich, du kannst uns mitten in der Wüste aussetzen, wir fangen irgendwas damit an.
Sprich, ja.
Wir brauchen keine Atmosphäre, sondern wir sind da, wo wir sind.
Ja, das in dem ist Moment, vielleicht, ja, dieses Handeln müssen, oder vielleicht ist es sogar genetisch, ne, dass wir einfach gezwungen sind, schneller auf den Punkt zu kommen.
Genau.
Bei der Sache zu bleiben, auch nicht abzudriffen, vielleicht gerade eben nicht diese Atmosphären zu schaffen, genau, um uns abzulenken, sage ich jetzt mal, ne? Ist ja auch also ich sage jetzt mal, Atmosphäre kannst du als Einstimmung sehen, kannst aber Atmosphäre auch als Ablenkung betrachten.
Genau,
ja,
genau. Also es führt dich ja zu einer gewissen Stimmung. Mhm. Und das ist, was wir Männer doch weniger machen, Stimmung. Also schau dir heutige Büroräume an. Die meisten sind noch relativ kühl, reserviert, klar, sachlich aufgeteilt.
Mhm.
Ja, und eine Frau würde die ganz anders sagen. Da würde ein Blumen auf dem Tisch stehen, da würde da eine Kerze laufen, vielleicht sogar noch ein Duftbäumchen, also irgendwas Duftiges noch hin. Also die würden einfach Atmosphäre schaffen und würden damit einen anderen Kommunikationsraum als dieses klar, nüchterne, sachliche. Und wir Männer haben einfach so hier, hey, setz uns in den Wald, wir bauen dir jetzt eine Hütte, die ist erstmal nur praktikabel. Ja? Und wir Männer sind häufig auch faul. Das muss man ganz klar auch sagen. Wir sind, was unsere Ressourcenfreundlichkeit angeht, doch recht an uns interessiert. Sprich, wir bemühen uns manchmal nicht vielleicht so ganz.
Ja, gut, das ist vielleicht dieses Effektivitätsdenken.
Genau.
Ja.
Genau.
Also immer quasi aus der Energie, die wir haben, möglichst wenig zu verschwenden und das Maximale rauszuholen.
Ist aber voll genial eigentlich, letztendlich darüber Gedanken zu machen, da auch atmosphärisch zu arbeiten.
Aber müssen wir jetzt eine Gegenbewegung machen? Also müssen wir jetzt atmosphärisch sein oder sind wir jetzt Mann? Weißt du, was ich meine? Also wir gucken ja immer so ein bisschen ab bei den Frauen, oder das war ja jetzt auch mein Gedanke, ja, wie machen es Frauengruppen anders als Männergruppen? Und warum sagt man jetzt nicht, wir sind anders? Lass uns bitte zu unromantisch stehen, lass uns bitte zu unatmosphärisch stehen. Es juckt doch keinen. Es juckt ja wirklich keinen, ja. Wir hocken alle da. Wichtig ist ja, dass bei uns die Chips da liegen, ja, und die Flips irgendwie und noch einen Tee und irgendwie was zu knabbern, irgendwie Süßes und so. Aber damit sind wir ja voll auf zufrieden, ne?
Ja, aber da fehlen uns vielleicht auch gewisse Handlungen oder Rituale. Also ein Ritual stimmt mich auf eine gewisse Situation ja auch ein.
Yeah.
Also ich bereite mich auf etwas vor.
Yeah.
Und das ist, was wir eine Männer
doch weniger. Zentrierung, Fokussierung, genau, natürlich auch.
Ja, und das ist so, was uns dann doch immer mal wieder fehlt. Das machen Frauen, indem sie, was weiß ich, am Anfang vielleicht noch ein Lied miteinander singen oder einfach sich einstimmen und aber da schon eigentlich zu Netzwerken beginnen. Sie beginnen ja schon zu Netzwerken, wenn sie einen Raum vorbereiten. Und dieses Netzwerk fehlt uns.
Schweifen ja dann Frauen auch ganz gewaltig ab. Also in so Runden, wo Frauen dann anfangen zu erzählen, das ist ja nicht unbedingt fokussiert automatisch. Weißt du, so nach dem Motto, sie haben den Raum geschaffen, die Atmosphäre und jetzt bleiben sie beim Thema, sondern da wird ja auch ganz heftig abgedriftet. Also die Frage ist, ob Atmosphäre wirklich für einen Fokus sorgt.
Es ist halt, was macht die nonverbale Kommunikation aus? Also wir Männer haben auch eine nonverbale Kommunikation und die Frauen haben ihre Form von nonverbaler Kommunikation. Wie schwingen sie miteinander und dann später das Reden? Das Reden ist letztendlich auch nur eine Art Ventil, empfinde ich so. Mhm. Ja, also wenn Frauen abschweifen, selbst wenn sie abschweifen, zeigen sie ja unglaublich viel von sich in dem Moment. Ja, vielleicht, weil sie sich an ein Thema nicht so ganz rantrauen oder weil sie das einfach brauchen. Ja, ich möchte gesehen werden und muss ganz viel reden. Wir Männer haben da unsere eigenen Mechanismen, die auch wieder so eine Nonverbalität zeigt. Ja, also indem wir zum Beispiel schweigen und dem anderen vielleicht zuhören oder dann ganz forsch hineingehen. Dann schwingt natürlich in der Kommunikation nochmal was ganz Neues mit. Und ich glaube, eine Mischung daraus wäre sehr erstrebenswert. Sprich, einen gewissen Raum zu schaffen, der uns darauf einstimmt, was wollen wir hier eigentlich? Ja. Und das kann man in jedem Form, ob ich mit meinen Kindern zum Beispiel einen Tisch aufbaue, wo wir uns austauschen, okay, was habt ihr, was haben wir? Ja, wenn da eine Schüssel Kekse und eine Kerze auf dem Tisch steht, dann kommen die schon in eine ganz andere Schwingung miteinander. Mhm. Ja. Und das wäre vielleicht ganz gut. Manchmal pragmatisch, straight mein Gesprächsthema vorantreiben, aber auch eben dieses Umsorgende. Und da können wir letztendlich von den Frauen stark profitieren.
Ja, Sascha, es war mega spannend, mich mit dir zu unterhalten, wie immer.
Ja, also, danke.
Ich treffe dich ja auch so gern, aber jetzt auch so vom Mikrofon war das wirklich sehr bereichernd. Und ich danke dir auf jeden Fall mal für deine Statements und für deinen Input. Und auch von Mann zu Mann.
Von Mann zu Mann.
Also wir treffen uns ja eigentlich auch deswegen, ja, weil wir halt wirklich diese männliche Energie auch austauschen und da auch stark drin sind, uns zu zeigen und uns gegenseitig zu bereichern. Jetzt vielleicht nochmal so ein Abschlussding. Wie würdest du für dich ganz persönlich deine neue Männlichkeit definieren? Oder gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest für den Mann der Zukunft?
Also was ich mir für den Mann der Zukunft wünsche, ist, um es ganz konkret zu machen, ist also, wie ich vorhin schon sagte, die Authentizität und Wahrhaftigkeit. Ja. Dass wir immer mehr uns selber versuchen zu erkennen, so eine Selbsterfahrung betreiben und immer mehr erkennen, wer wir wirklich in unseren Stärken und unseren Schwächen sind. Mhm. Und die auch authentisch vermitteln können. Sprich, ich kann über meine Gefühle reden, ich kann mit anderen mich teilen und ich setze das letztendlich bereichernd für alle möglichen Positionen ein. Beruf, Spiritualität, Beziehung und da möchte ich immer mehr mich bereichern lassen. Sprich auch mich mit Männern immer mehr verbinden. Also ich empfinde, dass wir Männer uns immer mehr auch miteinander verbinden sollten. Sprich absolut, uns austauschen, ja. Dass wir wahrhaftig einander begegnen und immer tiefer in uns selber einfach eindringen und uns darüber auch öffnen können. Mhm. Und diese Kraft letztendlich dann auch in die Begegnung mit den Frauen mit einbringen. Sprich, wenn ich mich mehr als Mann identifiziere und kennenlerne, dass ich das letztendlich bereichern auch in eine Partnerschaft oder in die Begegnung mit Frauen wertschätzend einbringen kann. Mhm. Weil ich finde, wir Menschen sollten einander bereichern, wir sollten uns einander stärken, ja. Und nicht die ganze Zeit nur bashen, herunterputzen, narzisstisch verurteilen, Wertungen mit einbringen, die den anderen klein halten. Nelson Mandela hat es mal gesagt, wenn ich in der Größe bin, dann kann jeder an mir auch wachsen.
Also hoffen wir mal, dass die Männer hier jetzt irgendwie was mitgenommen haben. Aber auch für die Frauen, glaube ich, war es heute sehr spannend, weil die mal ein bisschen Mäuschen spielen durften bei uns. Und genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es Feedback gibt und wenn ihr zahlreich auch Kommentare schreibt und ja, ich bedanke mich, Sascha.
Ich bedanke mich bei dir, Sebastian, ja.
Danke. Geiler Typ, du, und
kann ich nur zurückgeben.
Also, auf jeden Fall ein cooler Mann, ein moderner Mann, und ich glaube, da braucht es noch mehr davon.
Ich bedanke mich.